Herzlich willkommen zu unserem Disruptiv-Podcast. Heute mit einem Thema, was, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit ein wichtiges Thema ist.
Disruptiv. Die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Wir sprechen über das Thema Unternehmenskultur und warum sie so wichtig ist. Wenn ich da draußen in die Wirtschaft so schaue oder auch in die Personalberatungs- und Dienstleistungsbranche, dann ist das Thema Unternehmenskultur, ja, ich will nicht sagen immer in Gefahr, aber auf dem Prüfstand, wenn die Zahlen nicht gut sind, wenn der Druck steigt, wenn die Erwartungen steigen. Wir sind ja jetzt ja auch natürlich wie viele andere Unternehmen auch in der Budgetphase. Ja, die Ziele werden gesetzt. Keiner weiß so richtig, wo die Wirtschaft sich hin entwickelt. Und ja, wenn die Marktlage angespannt ist und in vielen Firmen im Übrigen auch Personal abgebaut wird, davon ist ja keiner frei von, dann ist das Thema Unternehmenskultur ein Thema, was glaube ich besonders wichtig ist. Ja. Und die Frage an dich, heute wieder bei uns, Julia Seres, herzlich willkommen. Warum ist Unternehmenskultur wichtig? Und vielleicht auch noch eine Folgefrage direkt hinten dran. Was für eine Unternehmenskultur hast du erlebt, als du zu uns zu DISA gekommen bist?
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Unternehmenskultur die DNA ist eines Unternehmens. Das bedeutet, so wie Menschen miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen, welche Normen sie vertreten, welche Werte oder welches Wertekostüm sie vertreten, das ist für mich am Ende des Tages die Unternehmenskultur. Sie entscheidet letzten Endes darum, warum Menschen kommen, warum Menschen bleiben und warum Menschen gehen am Ende des Tages. Und sie vibet für mich den ganzen Tag mit dem Verhalten von Menschen. Als ich damals zu DIS gekommen bin, damals hört sich jetzt auch schon etliche Jahre her an, es war jetzt vor 4 Jahren, als ich damals zu DIS gekommen bin, ich habe die DIS AG von der Unternehmenskultur als sehr wertschätzend wahrgenommen. Also auch persönlich ich wurde sehr, sehr wertschätzend aufgenommen. Und das ist auch das, was ich immer von der Fläche höre. Ne? Also dass allein schon unsere Betriebszugehörigkeit in ein paar Fällen ist vergleichsweise zum Wettbewerb enorm. Ja? Also ich nehme grundsätzlich das als sehr wertschätzend arbeitnehmernah wahr. Gleichzeitig, was jetzt so das ganze Thema Vertrieb anbelangt, haben wir meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, ja, weil dann oftmals, ich will nicht sagen immer und ich will auch nicht generisch werden, aber ich glaube, und das geht ja auch mit in die in diese Unternehmenskultur mit rein, dass wir oftmals durch diese Wertschätzung und durch dieses Menschennahsein im vertrieblichen Kontext vielleicht dann doch nicht noch hier mal kurz eine Grenze, ich will nicht sagen überschreiten, aber dann vielleicht nicht in den Konflikt reingehen, wo wir vielleicht rein sollten, aufgrund der Zahlen.
Absolut.
Und da haben wir vielleicht noch ein kleines To-Do, vor allem im Hinblick jetzt auf das nächste kommende Jahr. Aber das ist das, wie ich die DISAG wahrgenommen habe.
Okay, hast du schön beschrieben. Stärke und Schwäche zugleich, sage ich immer gerne. Und ich glaube, es ist ja immer das Gleiche mit den Polaritäten oder Extremen. Ja, ich habe Unternehmen oder Kulturen selber auch schon erleben dürfen, die sehr top-down war, die einen sehr, sehr schnell haben rennen lassen. Habe da auch unheimlich viel gelernt. Und mein Zwischenfazit eigentlich, es gibt nicht die eine richtige Unternehmenskultur.
Ja. Richtig, ja.
Und ich sehe eigentlich so ein bisschen, dass so bei uns ist eher so ein Melting Pot, so wie man in New York sieht, so alle Nationalitäten in einer Stadt vereint. So ist auch bei uns, wir haben 30 Niederlassungen.
Überall ist die Kultur eine andere, ja.
Ja, finde ich sagen, wir haben 30 Unternehmenskulturen, aber vielleicht ist genau das, diese Individualität der Niederlassungskulturen, auch geprägt durch die Niederlassungsleiter, zuzulassen, auch Teil der übergeordneten Unternehmenskultur der DIS AG. Und bin da aber auch deiner Meinung, dass wir teilweise mehr Standardisierung, und Standardisierung ist nicht immer was Schlechtes, sondern kann auch Leitplanken vermitteln, die in dieser doch herausfordernden Marktphase sehr, sehr wichtig sind. Aber dass wir schon Unterschiede auch zulassen, aber eben auch sagen, wir haben klare Anforderungen, die jetzt einfach erfüllt werden müssen, um auch in diesem Markt weiterhin erfolgreich agieren zu können. Ja. Und die Unternehmenskultur, ich muss die Floskel einfach bedienen, ist ein Stück weit immer das, was passiert. Wie sprechen wir übereinander, wenn einer von uns beiden nicht im Raum ist? Ja? Und
wenn das Spotlight nicht da ist.
Genau,
ne?
Wenn das Spotlight nicht da ist, wenn man nicht im Podcast sitzt, genau. vor allem auch, ich sag mal, man sagt ja auch oft, Unternehmenskultur ist das, was passiert, wenn die Führungskraft nicht im Raum ist. Mhm. Ja? Wie redet dann die Belegschaft eigentlich? Ja? Und das ist so ein spannender Punkt. Ich glaube, so ein eine gewisse Solidarisierung der Mitarbeitenden untereinander, um auch mal sich über einen Chef zu ärgern oder was rauszuhauen, ist gesund und normal, ja, ja, gehört da einfach dazu. Definitiv. Im Vertrieb allemal. Jetzt sind wir ja auch in einer Branche, wo die extrovertiertesten Menschen, die es überhaupt gibt, aufeinandertreffen, Recruiter und Vertriebsmitarbeitende, die alle auch in einem gewissen Alter sind. Also von daher eine ganz natürliche Sache, ja. Aber hier habe ich halt auch schon in den letzten 19 Jahren doch einen unterschiedlichen Grad erlebt an Flurfunkkultur, nenne ich es mal, ja. Wir hatten neben Onboarding, Retention, Exit-Kultur. Mhm. Flurfunkkultur ist auch nochmal was Eigenes. Also je tougher die Ziele oder je schwieriger die Marktlage, desto mehr steigt häufig in Firmen auch die Negativkommunikation oder dass man mehr übereinander als miteinander redet.
Warum ist das so, Stefan? Weil ich gebe dir recht, sobald der Druck steigt, neigt der Mensch dazu, dann gerade dahingehend sich auch so ein bisschen zu defokussieren. Ne? Weil normalerweise sollte man ja der Annahme sein, wenn der Druck steigt, fokussiere ich mich noch mehr auf mein Business und bin noch mehr im Tunnel beispielsweise, also konzentrierter. Und der Mensch neigt ja dann schon ein bisschen dazu, links und rechts vielleicht auch, und sich auch mit Themen zu beschäftigen, dessen Wirkungskreis überhaupt nicht in den Feld
fliegt. Sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn es nicht läuft, brauche ich einen Schuldigen. Mhm. Und der Schuldige bin vielleicht nicht ich. Das tut weh, durch den Schmerz durchzugehen, in den eigenen Spiegel zu schauen, zu überlegen, was habe ich noch nicht getan. Ne? Ja, das ist ja viel unangenehmer. Ja? Gehen, also ist der böse Chef. Ja? Mhm. Oder es ist die neue CRM-Systemeinführung, die einfach nicht so fluppt, ja? Oder ist es irgendwie der Konzern, der zu lange braucht oder was auch immer. Das heißt, habe ich einen Schuldigen im Außen, bin ich entlastet und entlaste mich selber auch von dieser Drucksituation. Und deswegen sage ich, es hat auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, eine heilende Wirkung, aber ich verstehe, warum es passiert, ja. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte, zu sagen, okay, welches Anteil hat vielleicht das Unternehmen daran? Kann ich den beeinflussen, ja? Oft nicht. Und was kann ich denn beeinflussen? Und das ist meine eigene Haltung zum Thema und wie ich halt damit umgehe oder wie ich eben auch mit Druck umgehe.
Ja,
und
sich auch dahingehend zu reflektieren,
ja,
ne?
Ja, ja, aber immer Unternehmenskultur wieder, ja, ist ja auch Führungskultur. Ja. Und da ist die Frage, wie wird Druck auch runterkaskadiert? Mhm. Wie wird er gefiltert? Ich kann ja auch, Druck kann ja auch sehr, sehr hilfreich sein. Also das ist ja auch immer so ein Thema, allein das Wort Druck löst den meisten Leuten den Widerstand aus.
Ist halt negativ.
Aber man kann auch sagen, man hat hohe Ziele und jede Spitzenleistung ist durch verrückte, überambitionierte Ziele entstanden. Ja? Und jeder Weltmeistertitel wurde so gewonnen. Ja? Aber es ist so, dennoch, glaube ich, ist die Art und Weise, wie wir dann in den Situationen mit Menschen kommunizieren, wie wir mit denen umgehen, die ist entscheidend. Ja? Und ist ganz interessant, gibt ja auch Möglichkeiten, wie man damit umgeht, wenn man zum Beispiel so eine Flurfunkkultur hat. Ist ein probates Mittel, habe ich mal in einem interessanten Video gesehen, dass man mal wirklich sagt, okay, sobald jemand was von sich äußert, das auf drei Fragen zu überprüfen. Mhm. Ist die Aussage wahr? Ja? Bringt die irgendwas Positives oder bringt sie Schaden? Ne? Mhm. Und bei fast allen Fluffungen kann man das fast mit Nein beantworten.
Ist ja dann auch ein Werte, also wie so ein kleines Wertekonstrukt, ja, ein Wertefilter, den du baust.
Und dann auch zu sagen, okay, dann machen wir mal die große Wall. Ja? Wir hängen mal, jeder schreibt an die Wand, was er gerne so in der Raucherpause unten sagt. Ne? Und dann wird darüber gesprochen. Ja? Und so kann man, glaube ich, dem so ein bisschen entgegenwirken. Wie gesagt, es geht nie ganz weg. Aber es kann mitunter auch toxische Züge annehmen, wo Menschen auch zerstört werden, ja? oder wo es versucht wird. Ja? Und wichtig ist, dass man im Dialog bleibt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dass man, egal wie die Zahlen sind, gewisse Regeln oder Werte beibehält. Weil Werte, also so Strategien, können alle 3 bis 5 Jahre sich verändern. Die Unternehmenswerte, die sollten eigentlich konsistent stabil sein. Ne? Auch wenn Mitarbeiter abgebaut werden.
Aber da ist gerade auch die Frage an dich, wie können wir als Unternehmen dem ein Stück weit gerecht zu werden? Weil du wirst es nie vollumfänglich schaffen, aber auch wir gehören zu den Unternehmen, die verschiedene Leitsätze haben, Leitbilder haben, einen Purpose. Und ich wage jetzt einfach mal die These, dass die ganzen Leitbilder und auch der Purpose nicht in allen Niederlassungen vielleicht vollumfänglich gelebt werden, so wie man sich das Top-Down mal gewünscht hat oder vorgestellt hat. Jetzt die Frage an dich, was können wir dahingehend tun? Oder was können generell Unternehmen dahingehend tun?
Ja gut, das Erste, was einkassiert wird in allen Firmen, sind alles CSA-Maßnahmen, kulturbildende Workshops, wenn der Markt schlecht wird. Das war immer so, das wird wahrscheinlich immer so sein, weil dann heißt, okay, war ja alles ganz schön, was ihr gemacht habt, aber jetzt mal Fokus auf Kunde, Kandidat, Vertrieb, Umsatz. Ja. Und das Interessante ist halt, dass dieses zwischen den Zeilen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Menschen zuhören, das führt genau eben zu Umsatz. Das ist aber nicht so skalierbar oder messbar durch Finance. Ja. Und da bin ich bei einem wichtigen Punkt. In vielen Unternehmen prägen natürlich auch die Budgets oder die Ambitionen, die Budgetziele prägen auch die Kultur. Ja?
Ja.
Und je höher die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand, desto tougher häufig die Kultur, gerade wenn wir über angelsächsische Firmen sprechen. Wie soll man denn auch zu den Ergebnissen kommen?
Und ich glaube auch ein Thema ist, dass wir es nicht mitbekommen. Ja, also du kannst dich nicht 34 teilen, ja, und in jede Niederlassung oder in jeden Standort oder jede Kostenstelle. Das heißt, du kriegst es ja auch gar nicht mit. Du gibst top-down was mit, ja, oder entwickelt was gemeinsam und dann bist du ja aber nicht in der Niederlassung per se.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, keine Unternehmensberatung kommt aus ohne das Eisbergdiagramm und man sieht nur oben, was da ist.
Ja.
Es hat leider bis heute Bestand. Was wir dagegen tun, das ist ja auch nochmal wichtig, hier in dem Podcast hervorzuheben, wir beschreiben ja jetzt eine Ist-Situation und es klingt alles herausfordernd. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Ja, und wir in der DIS AG, wir binden immer wieder, wenn wir Change-Initiativen vorantreiben oder neue Piloten einführen, binden wir immer Menschen aus der Operative mit ein.
Ja.
Und nicht selten sind Dinge gekippt worden oder nochmal gespiegelt worden, wo man sagt, okay, da waren wir doch ein bisschen zu weit weg von der Operativen. Und das hat uns sehr, sehr stark geholfen in den letzten Jahren, wenn wir irgendwas rausgerollt haben, dass die Akzeptanz bei all den Rausrollschmerzen, die man immer hat, dass die Akzeptanz höher ist. Und ich kenne auch viele Bewerbungen auch von Marktbegleitern, wo eben genau das nicht gemacht wird. Da wird irgendwas drüber gerollt, top-down, so ist es. England oder USA hat entschieden und dann deal with it.
Mhm.
Und da sind wir über diesen einbindenden Führungsstil, will ich mal nennen, der ja auch kulturprägend ist, in vielen Situationen besser mitgefahren. Das hat sich in der Pandemie gezeigt, auch jetzt in der Rezession. Und heißt trotzdem nicht, dass man auch taffe Entscheidungen treffen muss oder auch mal Personal abbaut.
Aber man muss hinhören und hinschauen, was die Belegschaft
anbelangt. Es geht auch ums Wie, und auch wie ich es auch kommuniziere, auch taffe Entscheidungen, wie ich die transportiere. Das kann ich auch auf eine menschliche Art und Weise machen. Ergebnis ist das Gleiche, aber ich glaube, die Kommunikationskultur in Zeiten wie diesen ist absolut wichtig.
Ja, und ich selber war beispielsweise ja davor auch nicht gefeit, ne? Also gehöre auch zu denjenigen, die auch schon Unternehmen verlassen hat aufgrund der Unternehmenskultur, weil sie nicht gematcht hat. Also ich glaube, gerade das, was du am Ende gesagt hast, dieses Hinhören und Hinschauen und auch Menschen aus der Organisation wirklich querbeet auch mit einzubeziehen und immer wieder im Loop zu halten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit man einfach dieses zwischenmenschliche Thema, was Unternehmenskultur auch ist und darstellt, dass man da den Bezug einfach nicht verliert.
Absolut. Und ich kann nur eins sagen, man kann das tollste CRM-System haben, die fancysten Büros und die schönsten Firmenwagen. Wenn die Unternehmens- oder Kommunikationskultur nicht stimmt, ist das alles wertlos. Und dann, was ich auch noch sagen muss, wir haben ja das Privileg in der DIS AG, dass wir viele Entscheidungen im Land treffen können. Ja. Das ist ein Privileg, was vielen gar nicht bewusst ist. Ja. Es gibt auch durchaus Unternehmenskulturen, wo wirklich die entscheidenden Themen im Headquarter, im Ausland entschieden werden. Und dann hat es die deutsche Organisation einfach umzusetzen. Egal, ob praktikabel oder nicht.
Klar.
Da bin ich immer eher der Fan von Glocal, also dass man beides miteinander versucht zu harmonisieren, was nicht immer gelingt. In nicht allen Kulturen kann man auch die Kultur so umsetzen. Das ist vielleicht auch meine Botschaft. Mhm. Deswegen will ich es gar nicht immer so vom hohen Ross irgendwie bewerten oder verurteilen. Aber ich bin schon der Überzeugung, sowohl ich als Vorstand, als auch alle Layer unten drunter, wir können eine Kultur prägen. Es wird immer auch einen Graben geben zwischen dem, wie wir es darstellen, erleben und gerne hätten und wie es der junge Consultant, männlich-weiblich, an der Basis erlebt. Mhm. Und diesen Graben wird es immer geben. Den gilt es halt in Teilen zu schließen und zumindest Schnittmengen zu geben, für die alle Seiten halt irgendwie rennen im Organigramm. Und das ist so ein bisschen die hohe Kunst und aber auch nicht so zu tun, wie in vielen Firmen das oder Hochglanz-Podcast, dass man sich irgendwie verkauft oder irgendwie gibt oder die Yogamotten rausrollt. Und eigentlich hat man weiterhin eine High-and-Fire-Kultur, ja, weil das verstehen und das sehen die Leute. Ja. Sobald sie älter werden, sind sie weniger zu beeindrucken. Mhm. Und unsere Branche ist ja durch Wechsel bekannt.
Wohl wahr.
Gut, also vielleicht halten wir fest, was ist so unsere Quintessenz? Es gibt nicht die eine richtige Unternehmenskultur.
Es ist immer eine
Fusion-Küche, ja. Und es ist sehr, sehr stark vom Vorgesetzten auch geprägt, aber der Mitarbeiter hat auch eine Bringschuld in der Kultur. Und ich glaube, man kann sich nur dahin entwickeln, eine authentische Unternehmenskultur zu prägen. Und vielleicht sollte das mal das erste Ziel sein.